Vielen Dank auch euch, Petra und Achim, für den Lobpreis, für die Begleitung im Lobpreis. Und jetzt beten wir für Matthias. Herr, ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist jetzt unsere Herzen aufschließt, dass das, was du Matthias aufs Herz gelegt hast, das Ziel erreicht, dass du zu uns sprichst und dass du uns Beispiel gibst für unser Leben, für Veränderungen in unserem Leben und ja, weil du alles neu machen willst. Amen.
Amen. Ja, ich dachte mir, ihr sitzt auch schon eine Weile, wollt euch nicht mal erheben, alle zusammen mal strecken und dann eure Nachbarn kurz begrüßen. Ich denke, das wäre auch nochmal gut. Genau. Und dann dürft ihr euch auch gerne wieder setzen. Genau. Ja, wir haben ja hier so verschiedene Sachen, wie schon angekündigt, Fischereisachen und so. Und das passt natürlich auch zum Leben von Jesus. Der war ja auch so ein Menschenfischer, wie wir gehört haben, und auch die anderen, Petrus und Andreas und so weiter. Ich habe jetzt vor, wir hören normalerweise immer so eine Bibelstelle. Ich dachte mal, das ganze Leben von Jesus anzuschauen. Ihr seht schon auch hier Arnold Fruchtenbaum. Wer kennt denn? Hand hoch. Wer kennt denn? Oh, einige. Genau. Der hat ja auch ein schönes Buch geschrieben zum Leben von dem Messias Jesus. Und er ist ja, stammt ja messianischer Jude, hat da auch Einblick in die ganzen Quellen und so. Und einige Sachen habe ich von ihm aufgenommen, aber auch andere Dinge nochmal mit euch zum Nachdenken. Aber lasst mich trotzdem nochmal beten, obwohl wir schon gebetet haben. Beten schadet ja nie. Herr Jesus, hilf du und schenk du einfach mit deiner Kraft und Macht, auch dass in uns das passiert, was du möchtest, ein Echo bei uns in unserem Herzen passiert, was du gerne hören möchtest. Amen. Genau. Also, es gibt das Leben von Jesus, ja, sehr viele Synopsen und verschiedene andere Dinge, die man zusammenstellen kann. Ich dachte einfach mal vom Johannesevangelium das her zu sehen. Johannes 20, 30 bis 31, da heißt es, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und in Vers 21, 25, es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Also da wird deutlich, dass in der Bibel lange nicht alles aufgeschrieben ist, was Jesus getan hat und erlebt hat. Doch was wir heute haben, was uns Gott geschenkt hat heute, das ist zuverlässig von Gott bewahrt und erstaunlich, weil es uns nämlich zum Vertrauen zu Jesus führt und dann auch zum Glauben an ihn führt. Und durch den Glauben haben wir dann das ewige Leben. Aus dem Leben von Jesus können wir im Überblick manches lernen für unser eigenes Leben, und das ist das Ziel heute Morgen auch. Auch hier, wie wir es schon gelesen haben, dass wir zum Glauben an Jesus Christus, zum neuen Vertrauen zu ihm finden. Und dass er Gottes Charakter, sein Geheimnis ist, sein Leben, seine Macht und Liebe, das trägt Jesus in sich. Er selber ist Gott. Wir lesen es in Johannes 1,1. Am Anfang war Gott und Gott war und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, damit ihr durch den Glauben Leben habt, heißt es hier. Ich habe hier so eine kleine Karte, man muss ganz genau vorne gucken, ob man das sehen kann. Ich hoffe, ihr seht es ein bisschen. Das ist also das Israel und drumherum so Jordanien, so ein bisschen dabei. Das ist die historische Karte von damals. Und zu der Zeit gab es sehr viele Herodesse, als Jesus lebte. 47 vor Christus bis wahrscheinlich 4 vor Christus regierte über Samarien, Judäa und Galiläa, da der Herodes der Große, das ist also so ein römischer, also von den Römern beauftragter König sozusagen. Und danach erbten seine 4 Söhne diese Teilgebiete. Man spricht von den Tetrarchen vier. Ne? Also der brutale Herodes Archelaus, der ist hier in Rot. Der regierte von 4 vor Christus bis 6 nach Christus ungefähr in Judäa, Samarien, Idumäa. Und nach seiner Absetzung wurde das alles zum römischen Gebiet. Herodes Antipas, das ist der zweite, der regierte von 4 vor Christus ganz lange bis 39 nach Christus in Galiläa und im Ostjordanland in Perea. Das sieht man hier in Perea in Braun so ein bisschen beim Toten Meer. Dann Herodes Philippus, 4 vor Christus bis 34 nach Christus, auch sehr lange, in Iturea, Trachonitis, Gaulantis und dann der Lysanias, der Herrscher von Abilene, 29 bis, ja, von 26, nee, von, ja, so um 29 nach Christus ungefähr. Den sieht man ganz oben bei Syrien, genau. Und natürlich Pontius Pilatus, da bei Jerusalem, der ist aber erst 26 bis 36 nach Christus dort Statthalter gewesen. Hier sieht man die Karte noch ein bisschen näher. Also da ist der See Genezareth mit Galiläa, wo Jesus sehr häufig war. Dann Samarien dazwischen und dann unten Judäa und Idumäa und Perea, dieses Gebiet hier rechts vom Jordan. Ich habe mal versucht, alles, was in der Bibel an Orten aufgezeichnet wird, bei Matthäus mal so zusammenzufassen. Das sieht man so ein bisschen, die blauen Linien. Könnte ein bisschen größer sein, ne? Unser Bildschirm. Und dann nach Markus habe ich es mal gemacht, nach Lukas und dann nach Johannes. Und wenn man die alle übereinander legt, dann sieht man, nicht alles ist überall bei allen aufgeschrieben. Das ist ja klar, das wissen wir ja. Aber die Straßen sind teilweise wahrscheinlich auch näher zusammen, als jetzt ich das hier gezogen habe. In meinem Eifer, genau. Aber es gibt so einen Eindruck, was Jesus gemacht hat. Er war sehr viel unterwegs. 3,5 Jahre war Jesus ein Wanderprediger und war wirklich immer unterwegs. So, hier sieht man jetzt so einen kleinen Ausschnitt von den Ortsbezeichnungen. Das wird ziemlich unübersichtlich, deshalb habe ich nur so mal reingezoomt, dass Jesus sehr viel unterwegs war. Man schätzt, dass es ungefähr 5000 Kilometer waren in 3,5 Jahren. Also täglich so ungefähr 4,6 Kilometer, das ist jetzt nicht viel, aber er ist ja oft auch an einer Stelle geblieben und dann mal einen größeren Marsch gemacht. Und das ist gleich ganz praktisch, hoffentlich für uns, da müssen wir uns auch fragen, bin ich bereit, mich für Jesus aufzumachen? Nicht das ganze Leben, aber an einem Punkt in meinem Leben mal aufzumachen, für Jesus an einen anderen Ort zu gehen. Vielen Dank, dass einige das von uns schon gemacht haben. Unterwegs zu sein, vielleicht irgendwo hinzuziehen, manche gehen sogar hier nach Mecklenburg-Vorpommern, um dort zu wohnen und den Menschen dort das Evangelium zu bringen, weil es dort nicht so viele Christen gibt oder andere in andere Länder, mit Flugzeug oder im Internet. All das wäre wahrscheinlich für Jesus eine gute Sache, wenn wir da unterwegs wären, wie er es ja auch gemacht hat, er als unser Vorbild. Ihr seht hier im Überblick jetzt mal das Leben von Jesus, von diese 3,5 Jahre ein bisschen aufgezogen, damit da ein bisschen mehr zu sehen ist. Ihr werdet es gleich noch mal ein bisschen näher sehen. Ihr seht in der oberen Hälfte so ein bisschen, sieht man was, gell? Ist ein bisschen arg weit weg, aber okay. Ich gehe mal vielleicht ein bisschen näher ran. Seht ihr jetzt ein bisschen mehr? Okay. Also es gibt so 4-farbige Leisten in der unteren Hälfte, so eine beige, wo Matthäus steht, Markus ist so ein bisschen rötlich, Lukas blau und dann unten Johannes in grün, genau. Ist jetzt sofort, dass Markus und Johannes am Anfang so eine Lücke haben, wo sie nicht berichten über das Leben von Jesus, aber die anderen, Lukas berichtet da zum Beispiel drüber. Und ihr seht, dass es sich auch ergänzt. Natürlich gibt es viele Sachen, die nicht berichtet werden, aber so dass von diesen 3,5 Jahren zumindest, also alles halbwegs abgedeckt ist, auch wenn ein Evangelist es in seinem Bericht ausgelassen hat. Interessant ist, dass das Lukas-Evangelium besonderen Wert auf Chronologie legt und alle 4 Evangelien sind so ungefähr chronologisch aufgebaut, von der Geburt, Wirksamkeit, der Kreuzestod am Ende, aber die Bergpredigt, die kommt zum Beispiel bei Matthäus gleich nach der Versuchung in der Wüste am Anfang. Warum? Weil Matthäus mehr thematisch ist und für die Juden geschrieben ist und eben Jesus wie Mose so dargestellt wird, als jemand, der sofort das Gesetz Gottes gibt, ja, was Gott möchte. und das dann rausgibt. Markus deckt sich chronologisch mit Lukas ziemlich genau. Und Johannes ist nochmal jemand ganz anderes, der hat andere Schwerpunkte, die er von Jesus berichtet. Und die Geburt von Jesus, wie ihr so schon hier seht, ist so auf 5 vor Christus ungefähr datiert, weil das historisch mit dem König Herodes zusammenpasst, der ja 4 vor Christus gestorben ist und dann auch vorher Jesus versucht hat, als Baby zu ermorden in Bethlehem. Sodass wir mit dem Jahr 26 nach heutiger Zeitrechnung dann ungefähr der Johannes der Täufer aufgetreten ist. Und er taufte vor Jesus Christus ungefähr ein halbes Jahr im Voraus schon, hat er angefangen zu taufen. Und dann kommt es mit Jesus mit der Taufe von Jesus geht es dann weiter. Und dann ein Jahr lang haben sie zusammen getauft, die beiden. Also Johannes der Täufer mit seinen Jüngern und Jesus selber hat er nicht getauft, aber seine Jünger haben getauft, ein Jahr ungefähr zusammen an anderen Taufstellen. Jesus ist zwar in Bethlehem geboren, aber in Nazareth, der Stadt seines Vaters, sehr unauffällig aufgewachsen. Da weiß man gar nicht viel über ihn. Bis circa eben 26 nach Christus. Und dann, Jesus beruft dann seine ersten 5 bis 6 Jünger als Fischer in Galiläa. Und das sind mal blau oben, dieses blaue Band oben, Galiläa. Und gelb ist Judäa da oben. In Galiläa beruft er die dann Andreas, Simon, Jakobus, Johannes, Philippus, Nathanael. Und Jesus vollbringt da sein erstes Wunder, von dem Johannes berichtet, das Wasser zu Wein wird in Kana an. Und interessant ist, dass, ihr seht schon auch nochmal hier, die Karte korrespondiert oben mit den blau, gelben und so weiter verschiedenen Farben. Also wenn es gelb ist bei Judäa, dann seht ihr das unten in der Karte auch auf gelb. Dass Jesus eben 27 nach Christus mit diesen ersten Jüngern nicht in Galiläa bleibt, sondern sofort nach Judäa geht. Das sieht man dann auch oben eben in diesem gelben Bereich, relativ schnell dann in Judäa ist. Er geht dann also in das Gebiet von Jerusalem, um dort seinen frühen Dienst zu machen. Und zwar zum ersten Passafest. Ihr wisst es ja, dass jeder Jude, jeder männliche Jude zum Passafest in Jerusalem sein musste. Und Jesus war da auch dabei, aber immer in seinem Leben wahrscheinlich, wenn er nicht krank war, oder jemand anders, der nicht krank war. Aber sonst war das Pflicht. Und dort begegnet ihm nun der Pharisäer Nikodemus und er reinigt dort zum ersten Mal den Tempel. Das war mir auch nicht bekannt, aber wenn man es anschaut, die verschiedenen Berichte, dann sieht man, dass eigentlich zweimal Jesus im Tempel gereinigt haben muss. Und Jesus hat ganz klar und deutlich dann sofort losgelegt. Er hat Klartext mit den Leuten geredet. Er hat nicht versucht, irgendwas so verschwommen oder über die Hintertür zu erzählen, sondern hat ganz klar von Gott gesprochen und von dem, was Gott von uns möchte, im Klartext mit großer Überzeugungskraft. Er hat einen enormen Anspruch von Anfang an an den Tag gelegt. Da hat sozusagen wirklich die Bude gewackelt, als Jesus gesprochen hat. Und als Jesus hört, dass die jüdischen Leiter mitbekommen, dass Johannes der Täufer weniger tauft als Jesus und seine Jünger, also Jesu Jünger haben ja nur getauft, und er sogar gefangen genommen wurde, der Johannes, da kehrt er nach Galiläa zurück, wieder blau oben, in einer wenigen exponierten Gegend. Da sehen wir öfters, dass Jesus das tut, was er zu seinen Jüngern sagt. Er hat gesagt, wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Das wird man später noch mal mehrfach sehen. Jesus flieht öfters, um eine Situation zu entschärfen, aber er lässt nicht locker. Er kommt wieder und bei einer anderen Gelegenheit bringt er das wieder. Und das ist auch eine gute Anweisung vielleicht für uns, wenn wir von unserem Glauben weitergeben. Manchmal gibt es Widerstand. Manche Menschen finden das nicht so cool. Und dann entspannt man die Situation einfach. Und vermeidet das Thema oder ist nicht anwesend und kommt aber zu einer anderen Gelegenheit wieder und gibt nochmal eine Chance. Vielleicht hat sich manches verändert. Auf dem Weg nach Galiläa geht Jesus durch das halbheidnische Samaria, ein No-Go eigentlich für Juden. Und Jesus bricht damit also schon mal so eine Art pharisäisches Gesetz. Also da geht man nicht durch, das tut man nicht. Und dann gibt es aber da eine riesen Erweckung in Samarien. Ihr wisst das mit der Frau am Brunnen, Johannes 4. Und jetzt beginnt Jesus seinen Hauptdienst, seine letzten 1,5 Jahre. Und dort hinein fällt auch diese offizielle Berufung der 12 Jünger mit dem zweiten Passafest. Die Bergpredigt und die zwei der drei messianischen Wunder finden wir hier jetzt ihren Platz. Diese messianischen Wunder, die habe ich jetzt vom Fruchtenbaum. Das ist vielleicht auch interessant für euch zu wissen. Was würdet ihr als größtes messianisches Wunder bezeichnen? Was ist das Größte, was man tun kann als Mensch? Als Wunder? Tode auferwecken, genau. Das war auch so meine Vorstellung. Aber interessant ist, laut Fruchtenbaum hatten die Rabbiner kurz vor der Zeit, bevor Jesus kam, zwei Kategorien von Wundern eingeführt. Das erste Wunder ist so, was jeder Priester machen kann, also Dämonen austreiben oder sowas. Das konnten die damals anscheinend, Heilungen einfach vollbringen und so oder auch nicht. Aber diese drei können sie jetzt nicht. Und was waren diese drei Wunder? Es war einmal eine Heilung eines Aussätzigen. Was ist da so besonders dran? Komme ich gleich drauf. Dann Dämonenaustreibung aus einem Stummen. Das konnte nur der Messias. Und das dritte, eine Heilung eines Blindgeborenen. Das konnte auch nur der Messias. Warum waren das so außergewöhnliche Messias-Wunder? Eben das erste, das bespreche ich jetzt hier, die Heilung des Aussätzigen. Das eines Leprakranken, könnte man sagen. Das war außergewöhnlich, weil ein solches Ereignis gab es eigentlich nirgendwo in der Bibel. Erinnert ihr euch an irgendein Beispiel in der Bibel, wo es eine Heilung von einem Aussätzigen gab? Es gibt welche. Naaman, ja, und? Und? Eine Frau? Miriam, genau. Die zwei gab es, aber sonst nirgendwo in der Bibel und auch in den Schriften der Rabbiner, nirgendwo wurde berichtet, dass es irgendwo eine Heilung gab eines Aussätzigen. Es wurde als göttliches Gericht angesehen, das nur der Messias aufheben konnte. So rabbinische Lehre. Also es steht nicht in der Bibel, oder? Steht es irgendwo in der Bibel? Sowas gibt es nicht in der Bibel, aber die haben das einfach so eine Theologie entwickelt. Und Jesus hat sich jetzt wirklich herabgelassen auf diese Theologie, eigentlich die nicht in der Bibel zu finden ist, und hat sich um die Leute dort bemüht. Ist auch eine Frage an uns natürlich, wie weit begeben wir uns herab und lassen uns auf Leute ein, die anders denken als wir, gehen wir auf sie zu, nehmen das auf, was sie sagen und gehen dann, bemühen uns, da, uns reinzudenken und ihnen einen Schritt entgegenzukommen. Ohne die Bibel natürlich zu verlassen, aber einen Schritt entgegenzukommen. Jesus hat es gemacht. Und dann, er ist auf ihre Forderung eingegangen, das muss passieren bei dem Messias und das hat er gemacht, obwohl es nicht in der Bibel steht. Er heilte also den Aussätzigen in Galiläa und verlangte aber, dass er so wie vorgeschrieben jetzt dem Priester sich zeigen soll und Opfer im Tempel darbringen, sodass alle erfahren, der Messias ist da. Nur der Messias könnte dieses Wunder tun. Und dann wird Jesus getestet. Als Jesus es gemacht hat, dann geht's los. Da sandte der Sanhedrin, der Hohe Rat, Männer, die diesen Messias-Anspruch von Jesus prüfen sollten. Sie durften jedoch nur im ersten Schritt ihn beobachten. Sie durften keine Fragen stellen, durften nicht kritisieren, durften nicht hinterfragen oder Einwände bringen, sondern nur beobachten. Das war der erste Schritt dieses Tests, könnte man sagen. Da heißt es in Lukas 5, 17, es begab sich eines Tages, dass er lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte da saßen, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Also die kamen da massenweise an, weil sie wussten, das ist ein messianisches Wunder. Warum kamen sie? Eben, weil dieser Aussätzige geheilt wurde. Was ein absoluter herausstechende Tat war. Aber sie dürfen nichts fragen, sie murmeln also nur so vor sich hin. Und Lukas 5, 21 lesen wir, und die schriftgelehrten Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen, wer ist der, dass er Gotteslästerung redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, ne, da ging es dann weiter. Da hat er dann ihnen das erklärt. Danach berichten die Beobachterdelegation, was sie gesehen haben, zu Hause oder in Jerusalem, eben dem Hohen Rat. Und die entscheiden dann, ob die Bewegung jetzt wichtig ist oder unwichtig. Und das war dann die erste Stufe. Und in der zweiten Stufe, da hieß es dann, da war dann die Phase der Befragung, des Verhörs. Da durfte man Einwände bringen, Jesus gegenüber, ihn herausfordern und eben fragen. Und das hatten sie auch mit Johannes dem Täufer so gemacht, das kann man nachlesen in Markus 2, 1. Und Jesus beruft bewusst jetzt die Stadtzöllner und heilt am Sabbat und lehnt damit diese menschengemachten Gebote der Rabbiner ab. Sofort, er fordert sie heraus und sagt, das geht gar nicht. Warum macht Jesus das? Er hätte doch einfach nett sein können und es einfach laufen lassen können. Er hat es nicht gemacht um unsretwillen. Weil diese Gebote hätten uns total eingeschnürt, hätten uns, wenn wir sie heute leben müssten, total eingezwängt, hätten uns versklavt. Und nicht im Sinne Gottes, sondern in Menschen, mit Menschen geboten. Ganz kurzer Einschub, wie kam es denn zu dieser mündlichen Tora? Also zu der Mischna, gegen die Jesus so massiv hier dann auch vorgeht. Die Juden sagen, sie sei ein mündlich von Mose an die Priester überlieferte Texte gewesen. Also Mose hat nicht nur die schriftliche Tora, die Schrift, die fünf Bücher Mose uns gegeben, sondern mündlich den Priestern im Geheimen was gesagt und die haben es dann anderen Priester weitergegeben und so ist die mündliche Tora anscheinend entstanden, so behaupten das die Juden. War das so? Nein. Was man weiß, ist eben, dass der Schriftgelehrte Esra nach der Gefangenschaft in Babylon, als die Juden da vertrieben wurden nach Babylon, da hat der wirklich gute Mann, der Esra, Schriftgelehrte, so eine Schule von anderen Schriftgelehrten gegründet, hat dann mit ihm gearbeitet, die Sofrim hießen die, das waren einfach Schriftgelehrte, damit dies nicht weiter nochmal geschehen würde, dass sie nochmal ins babylonische Exil kommen. Wir müssen es unbedingt verhindern. Wir müssen die Gebote halten, die Gott uns gegeben hat, sonst werden wir wieder ins Exil geführt. Und diese Angst hat sie angetrieben und dann haben sie eben was gemacht. Sie haben eben die 10 Gebote gehabt, sie haben dann aus dem Gesetz des Mose ganz genau geguckt, wo gibt es sonst Befehle und haben die 613 weitere Gebote gefunden, was ja okay war und haben dann für 400 Jahre noch weitere Gebote entwickelt, damit diese 613 Gebote nicht gebrochen werden. Also Gebote vor den Geboten sozusagen. Und das waren die Sofrim-Gelehrten. Die haben gelebt so 400 bis 30 vor Christus ungefähr, also zur Zeit von Jesus könnte man sagen. In dieser Zeit waren sie aktiv und haben das so weiterentwickelt. Wie konnte man eben den Text weiter auslegen und unsere Gesellschaft davor bewahren, dass sie nochmal diese Gebote Gottes bricht, um dem Exil nicht noch einmal ausgesetzt zu werden. Vor 400 Jahren lang haben sie da gebastelt. Zum Beispiel ein Beispiel, ihr kennt das wahrscheinlich, das kleine Zicklein mit der Ziegenmilch. Das ist ja altbekannt. Also das Zicklein, das Frischgeborene, sollte nicht in der Muttermilch gekocht werden. Das ist so wahrscheinlich, bezieht sich auf den Götzendienst, der verhindert werden sollte, indem man das eben nicht macht. Jetzt diese Gebote von den Sofrin, die führten dann dazu, dass man sagte, nicht nur die Ziegen, nicht nur das Zicklein von der Ziege, sondern alles Fleisch, was jemals mit Milch in Kontakt kommt, darf auf keinen Fall zusammenkommen, sondern es muss getrennt werden. Und das hat dazu geführt, dass heute die Restaurants koscher sein müssen, dass alle Frauen zu Hause, die was auf sich halten, zwei verschiedene Geschirre haben müssen und zwei verschiedene Pötte haben müssen. Ein Riesenaufwand, weil diese intelligenten Sofrin sich das haben einfallen lassen. Ja, überlegt mal, wenn wir das heute machen müssten. Ja, Jesus hat mit Recht, Fug und Recht dagegen auch die Stimme erhoben. Genau. Die Juden erwarteten damals, dass der Messias der Mischna gehorchen würde und sie weiter ausbauen würde. Aber Jesus hat sich total verweigert an dem Punkt. Er hat gesagt, das ist falsch, das sind Menschengebote. Damit habe ich nichts zu tun. Und deshalb lehnten die Pharisäer das erste Messiaswunder von Jesus ab. Auch wenn es ein Messias-Wunder war, die Heilung des Aussätzigen. Und die Frage ist für uns, ob wir Jesus ablehnen, auch weil er uns manchmal nicht in unser Schema reinpasst, weil er unseren Wertvorstellungen nicht entspricht. Das ist immer so eine Gefahr. Wir sollten ganz offen sein für den Sohn Gottes, der allein die Wahrheit ist und uns die Wahrheit Gottes auch kommuniziert. Er ist das Geheimnis Gottes und in ihm liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis drin. Wie verheerend wäre es, wenn wir ihn ablehnen würden, auch wenn er uns was sagt, was uns nicht gefällt. Jesus darf uns etwas sagen, was uns nicht gefällt. Und es ist völlig okay und richtig und gut ist es, wenn wir darauf hören. Er liebt uns. Er geht meilenweit für uns. Also wie war das mit der Camel? Da gab es so eine Werbung. Ich gehe meilenweit von den Camel oder so ähnlich. Keine Werbung. Also er liebt uns, er geht wirklich auf unsere Verkehrtheiten ein. Tausende von Kilometern legt er zurück, um uns zu gewinnen. Und aus der Ewigkeit kommt er herunter, bis hierher zu uns, zu dir. Und kannst du das wirklich ablehnen? Also wir haben allen Grund, Jesus zu vertrauen und ihn zu ehren mit unserem ganzen Leben. Ja. Also diese Schriftgelehrten, das waren die Sophrim, diese 10 Gebote, 613 Gebote, die Sophrim haben dann nochmal einige Tausend dazu gemacht. Und die zweite Gruppe von ihnen, das waren dann die Tanaim, die nach Jesus, 30 vor Christus, nee, zur Zeit von Jesus, stimmt. Da habe ich irgendwas falsch geschrieben, glaube ich, ja. Also 30 vor Christus bis 220 nach Christus, die Tanaim waren eine zweite Gruppe von Gelehrten. Und das war jetzt eine Gruppe, die sagte, die Sophrim haben einige Sachen nicht ganz geschnallt, wir müssen da nochmal intensiver dran arbeiten und nochmal einen Zaun machen. Und das, was die Sophrim gesagt haben, das war schon perfekt, aber es gibt noch ein paar offene Fragen, die müssen wir beantworten. Und die Sophrim, was die gesagt haben, kann man nicht verändern. Das ist wirklich von Gott sozusagen gegeben und ist gleichwertig mit der Bibel. Ja, das ging dann so weit, dass sie sagten, da kann man nichts kritisieren an den Sophrim, das ist alles von Gott gegeben, was sie gesagt haben. Bei uns, wenn wir untereinander diskutieren, als Tanaim, ja, da kann man diskutieren, aber das bei den Sophrim auf keinen Fall. Genau, sie behaupteten eben auch, die Tanaim, dass die Sophrim diesen Zaun von neuen Gesetzen gar nicht erfunden hätten, sondern eben das direkt von den Propheten, Richtern, Mose und zuletzt eben von Gott erhalten haben. Dem widerspricht Jesus ganz klar, Menschengebote. Jesus sagt, weiter spricht der Herr im Alten Testament schon, Jesaja 29, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mit seinen Lippen mich ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelernte Menschengebote sind oder Menschengebot ist. Und Jesus sagt es auch, er zitiert es, vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Das war der Vorwurf, den Jesus hier erhoben hat. Und die Tanaim, da gehe ich nochmal durch, hier bis hierher, die arbeiten eben um diese Zeit rum, 30 vor bis 220 nach Christus an diesem Flickwerk, haben nochmal tausende von Gebote dazugeschrieben, um eben diese Gebote, die ursprünglichen Gebote zu schützen. Und aus diesen, was sie geschrieben haben, ist die Mishna entstanden. Also die Sophrim und Tanaim zusammen, das ist dann die mündliche Tora, die Mishna, die auch die Juden heute noch auswendig lernen. Und als dritte, haltet euch fest, da gibt es noch eine Schule, 220 bis 600 nach Christus, das sind die Amoraim, oder wie man es ja auch ausspricht, die versuchten nochmal Löcher zu stopfen, die Tanaim hinterlassen haben. Das war also nochmal eine Gruppe und die sagten, alles was vorher passiert ist, die Sophrim und die Tanaim, das ist von Gott gegeben, gleichwertig mit der Bibel. Sie haben also eine Bibel neben der Bibel, die mündliche Tora, die Mishna, autorisiert. Und das ist sehr traurig, wenn man es genau nimmt. Und ihre Schriften, das nennt man Gemara. Das ist auch noch ein Teil von einer Schrift, die jetzt gleich kommt. Alles zusammen nennt man dann den Talmud. Das habt ihr sicher schon gehört. Also den babylonischen Talmud, es gibt auch den Jerusalemer Talmud und andere. Genau, das ist so das Problem gewesen. Also Jesus lehnt die Mishna ab zu seiner Zeit, aber auch dem Talmud genau genommen, weil das ja auch da enthalten ist. Und dann gibt es nochmal was, aber das ist nur so nebenbei, falls ihr das auch mal hört, Midrasch, das sind eigentlich Auslegungen der 5 Bücher Mose. Das verwechseln wir manchmal mit Mishna, es hört sich so ähnlich an. Lasst euch dadurch nicht verwirren. Genau. Jetzt habe ich euch ziemlich viele neue Begriffe gegeben. Ich habe sie nochmal als Übersicht. Zuerst mal die 10 Gebote, wirklich von Gott gegeben. 613 Gebote, ja, könnte man auch stehen lassen für die Juden. Da gibt es eine Liste, die kann ich euch gerne mal zeigen, nachher, wenn ihr wollt. Von diesen 613 kann man auch googeln. Und diese Gebote entstanden jetzt die Folgen, aus Angst wieder ins Exil zu kommen. Wurde die Mishna entwickelt von den Sophrim und nach den Sophrim Tanaim haben nochmal Gesetze dazu gemacht, nochmal einen Zaun um diese 613 Gebote herum gemacht und dann nochmal eine Gruppe, die Amoraim, denn alles zusammen ist dann der Talmud. Genau. Und Jesus sagt eben, tut nichts dazu. was ich euch gebiete. Ihr sollt auch nichts wegtun von dem, was ich euch sage. Und was machen wir? Was haben die Juden damals gemacht? Wir stehen auch in Gefahr, Dinge hinzuzufügen als Gebote Gottes oder was wegzunehmen. Ja, das hat doch, will doch Gott gar nicht. Ja? Obwohl es ganz klar dasteht. Lasst uns doch treu dem Wort gegenüber sein. Das war damals, hat sich nicht ausgezahlt. Es zahlt sich auch heute nicht aus. Wenn wir was wegnehmen, wenn wir was dazu tun, das funktioniert nicht. Und das ist auch in der Kirchengeschichte der Fall. Hat auch die katholische Kirche gemacht. Die hat das Gleiche gemacht. Da gibt es die Tradition, die sagen, okay, Petrus hat uns mündlich Sachen weitergegeben. Ja? Und es ist bis heute hierher gekommen, hat es uns erreicht. Und deshalb gilt die mündliche Tradition der Papst, was er sagt, ne? Das ist gleichwertig fast wie die Bibel, je nachdem, mit wem man spricht. Das hat sich nicht ausgezahlt, das zahlt sich auch heute nicht aus. Deshalb lass uns treu am Wort bleiben, dann sind wir auf der sicheren Spur. Jesus verurteilt diese menschlichen Gebote. Hier nochmal eure Überlieferungen. Haltet da fest dran, trefflich habt ihr das Gebot Gottes aufgehoben, damit ihr eure Überlieferungen haltet. Ja, das geht gar nicht nach Gottes Wort. Also die Juden erwarteten also einen Messias, der der Mischna gehorchen würde, diesen Menschengeboten. Aber Jesus sagt, nein, läuft nicht mit mir. Und er hat diese Gebote gebrochen, weil sie uns eine furchtbare Last gewesen wären, wenn wir sie hätten heute einhalten müssen. Er ist der Herr der Wahrheit und er hält fest, egal was kommt, an dieser Wahrheit. Und wir dürfen auch festhalten. Also deshalb haben auch die Juden dieses erste Messias-Wunder von Jesus abgelehnt. Und der Hohe Rat hat auch schon eigentlich die Entscheidung getroffen, dass Jesus der falsche Messias sein muss, denn er hat der Mischna nicht gehorcht. Genau, und jetzt kommt eine kritische Phase. Was macht Jesus jetzt, wo er merkt, er wird abgelehnt? Was macht Jesus hier? Er macht ein zweites messianisches Wunder. Er treibt einen Dämon aus einem Stummen. Ja, genau. Ich zeige es mal hier, nochmal hier, genau, die Dämonenaustreibung bei einem Stummen. Im Judentum ist es anscheinend so, dass die Dämonenaustreibung in drei Schritten stattfindet. Da wird nicht diskutiert, gibt es Dämonen, gibt es Austreibungen, nee, das passiert einfach in drei Schritten. Erstens musst du kommunizieren mit dem Dämon, dann musst du herausfinden, wie sein Name ist und dann mit diesem Namen, den du erfahren hast, musst du ihn rauswerfen und gebieten. Jesus macht das an einer Stelle, erinnert euch, wo Jesus fragt, was ist dein Name? Und dann sagt der Dämon Legion, weil es viele Dämonen sind in diesen Menschen. Aber sonst macht Jesus das nicht. Eine Art konnte man allerdings dann nicht austreiben. Und wer war das? Ein Dämon, der Menschen verstummen lässt. Weil dann können die nicht reden, die können die nicht sagen, welchen Namen denn der Dämon hat. Stumme Dämonen auszutreiben, war also Menschen unmöglich. Nur der Messias konnte das machen. Und Jesus hat genau das gemacht in Matthäus 12, 22. Mit der Folge, dass sich das Volk entsetzte, heißt es dort. Es entsetzte sich. Also sie haben schon mehrfach Dämonenaustreibungen wahrscheinlich erlebt, aber jetzt entsetzen sie sich und reden plötzlich vom Sohn Davids, dem Messias. Ja, das macht eigentlich ziemlich klar, dass der Zusammenhang da ist. Nicht ohne Grund hatte er doch dieses Messias-Wunder gerade gemacht. Die Führer und die Juden hatten jetzt zwei Optionen, Jesus als Messias anzuerkennen oder abzulehnen. Aber sie haben natürlich das Letztere gemacht, weil sie seine Wunder nicht leugnen konnten. Jetzt müssen sie eine andere Strategie fahren. Der Mensch ist einfach intelligent, kann sich gute Sachen einfallen lassen, auch im Schlechten. Nämlich, sie behaupten jetzt, dass Jesus von dem Fürsten der Dämonen besessen ist und damit dann den Dämon austreiben konnte. Ja? Es wurde auch im Talmud, noch heute kann man das nachlesen, dass Jesus am Passafest gekreuzigt wurde, weil er Zauberei getrieben haben soll. Und jetzt, als sie das sagen, da sagt Jesus etwas ganz Schockierendes, was auch viele Christen immer wieder beunruhigt, aber wahrscheinlich eher für diese Menschen damals gedacht war. Jesus spricht von der Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht vergeben wird, sondern unweigerlich zum Gericht Gottes führt. Der Messias, das Messias-Wunder abzulehnen, wäre also eine Sünde gegen den Heiligen Geist, weil es geht hier um das innere Zeugnis, das man ablehnt. Genau, da heißt es in Lukas 12, 10, und jedem, der ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Genau an dieser Stelle sagt Jesus das. Also die jüdische Nation, die wird 70 nach Christus und 135 nach Christus dann wirklich schrecklich getroffen, schrecklich dezimiert, schrecklich zerstreut in alle Welt, weil die Leiter Jesus abgelehnt haben und gegen diesen Heiligen Geist das Zeugnis in ihrem Herzen gesündigt haben. Sie wussten, dass es richtig ist und haben ihn abgelehnt aufgrund ihrer Menschengebote. Die Pharisäer, Schriftgelehrten, sind sich über das Gerichtswort dann von Jesus so schockiert, dass sie verlangen ein weiteres Messias-Zeichen. Aber Jesus sagt, sie kriegen nur dieses Zeichen des Jona noch. So, jetzt haben sie also Jesus abgelehnt, ganz offiziell. Jetzt gibt es 4 Folgen für die Ablehnung, aus der Ablehnung von Jesus. Einmal die Wunder, die Jesus jetzt tut, die vorher ja auch Zeugnis sein sollen für sein Messiasschaft, sind eigentlich nur noch für die Jünger da. Ein böses hebräisches Geschlecht begehrt ein Zeichen und kein Zeichen wird ihm mehr gegeben werden. Außer eben das Zeichen des Jonas. Jesus hat noch weitere Wunder getan, aber nicht in der Öffentlichkeit, nicht für die Menschenmenge. Und dann das Zweite, Geheilte durften nicht mehr von ihrer Heilung berichten. Er verbietet es ab diesem Zeitpunkt, sagt, nein, ihr dürft nicht mehr davon reden, geht nach Hause, aber nicht mehr öffentlich von mir davon erzählen. Also eine Politik der Stille, könnte man sagen. Er heilte sie alle, heißt es dort in Matthäus 12, 16, und er bedrohte sie, dass sie ihn nicht offenbar machten, ab diesem Zeitpunkt. Er bedrohte sie sogar. Und das Dritte, die Jünger durften Jesus nicht mehr als Messias öffentlich bezeugen. Also sie sollen nicht mehr von ihm sprechen, bis zum Missionsbefehl, das beim Missionsbefehl aufgehoben wird. Vor diesem Ereignis, da bekannten sie Jesus als den kommenden Messias und ab diesem Zeitpunkt sollte sozusagen seine Messiasschaft verschleiert werden, nicht mehr öffentlich rauskommen. Und das Vierte, Jesus predigt nur noch in Gleichnissen. Das hat sich geändert. Vorher war er direkt offen, hat alles klar, Bergpredigt und so weiter erzählt und jetzt plötzlich redet Jesus nur noch in Gleichnissen. Er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen. Dieses alles redete Jesus in Gleichnissen zu ihnen, zu der Volksmenge. Ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen. Also hat sich was verändert. Jesus zieht also sich von den Massen zurück, kehrt sogar nach Tyrus, Sidon, geht dahin, kommt dann in das 10-Städte-Gebiet östlich vom See Galiläa, und dann geht er zurück nach Galiläa. Also nach dieser Ablehnungsbotschaft zieht er sich zurück. Und dann kommt das dritte Passafest. Und was macht er da? Er geht nach Jerusalem zurück, wie es Pflicht ist, und vollbringt das dritte messianische Wunder. Ihr wisst, das erste war Heilung Aussätzigen, Dämonenaustreibung aus dem Stummen, und das dritte ist jetzt Heilung eines Blindgeborenen. Oha, warum war das jetzt wieder ein messianisches Wunder? Warum konnte denn ein Mensch überhaupt als Blinder geboren werden, könnte man fragen. Oder wer ist da schuld dran? Nach rabbinischer Vorstellung war das ein Mensch, der bereits im Mutterleib als Embryo oder also gesündigt hat. Das Ungeborene hat also eine Abneigung gegen die Mutter und tritt sie im Mutterleib. So war die rabbinische Vorstellung. Gott straft deshalb das Ungeborene mit Blindheit. Ich weiß nicht, ihr Mütter habt wahrscheinlich das auch öfters erlebt, aber seid auf so einen Gedanken nie gekommen. Aber das ist rabbinische Theologie gewesen. Gott straft dann das Ungeborene mit Blindheit, in manchen Fällen zumindest. Das Blindgeborene ist also ein Zeichen der Strafe Gottes. Deshalb wird es auch interessant, wenn du die Stelle lest, wie stark da die Fragen sind. Wer ist denn jetzt schuld geworden? Das fragen die Jünger ja. Oder auch später dann das Sanhedrin sagt, du willst als Sünder von Geburt an uns was sagen. Ne? Deshalb konnte ein Blindgeborener auch niemals geheilt werden, niemals sehen, so die Lehre. Außer der Messias. Der Messias kann so jemand auch gesund machen. Und jetzt heilt Jesus diesen Blindgeborenen und erregt zum dritten Mal gewaltiges Aufsehen. Jesus korrigiert dann auch gleich mit alle falschen Denkweisen, ja, wer ist jetzt schuld? Gar keiner von denen ist schuld, sagt Jesus, sondern damit die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Und Jesus bricht auch wieder ganz genau hier die Mishnah-Gesetze. Er heilt am Sabbat, Leute, er heilt am Sabbat, um so richtig in einen reinzudrücken. Er arbeitet, er nimmt Teig, macht einen Teig aus Spucke und Erde und wie so ein Arzt damals und klebt es dann da drauf und gibt es ihm und streicht es drauf. Und der Geheilte, was passiert, wird ausgeschlossen jetzt von der Synagoge. Jetzt wird es wirklich vehement. Sie schmeißen ihn raus und damit Jesus auch aus der Synagoge. Also jedes Messias-Wunder löst eine bestimmte Reaktion aus. Das erste Messias-Wunder, der Aussätzige, geheilt, da begann die Untersuchung. Das zweite Messias-Wunder, stummer Dämon wird ausgetrieben. Aha, Jesus ist vom Oberteufel besessen, heißt es dann. Drittes Heilungswunder vom Blindgeborenen, endgültige Ablehnung, Exkommunikation. Jesus entzieht sich dem Mordvorhaben, das sie jetzt haben, und geht von Judäa ins nahe Perea. Perea, genau, so spricht man es, glaube ich. Das ist in Roze, das ist da oben, das ist im Ostjordanland. Und dort ist es so, was passiert? Massenweise bekehren sich die Leute. Jesus predigt, eine Menge von Leuten kommen zum Glauben an ihn. Da ist kaum Widerspruch. Kein Pharisäer oder wenige, kaum Schriftgelehrte. Also da ist es manchmal schon so, dieses gigantische ja, Niemandsland, Heidenland, wo sonst keiner was groß weiß, da gehst du hin, erzählst von Jesus und Menschen kommen zum Glauben. Aber in deinem Heimatland, wo du herkommst, kriegst du von den Kirchen, kriegst du von anderen Organisationen so einen Druck, dass man schon sich fragt, ob sich das Ganze wiederholt, was Jesus hier erlebt hat. Jesus flieht zwar, kommt aber immer wieder zurück. Er ist uns ein Vorbild, er lässt nicht locker, die Botschaft muss verkündet werden und das sollten auch wir tun, bei Bekannten, bei Verwandten, bei Fremden. Ich weiß, wie schwer das ist. Wir sind traurig oft, wenn wir mit unseren Verwandten zum Beispiel sprechen und sie absolut nichts hören wollen von Jesus. Aber lasst uns immer wieder beten für sie, dranbleiben und gucken, ob da nicht doch sich ein Türchen öffnet. Und dann kommt es zum vierten Wunder, das Zeichen des Jona. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses ehebrechliches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm keins gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Das ist, wie ihr wisst, 3 Tage Tod und Auferstehung. Der erste ist Lazarus, den er auferweckt von den Toten. Der zweite ist Jesus selbst. Und der dritte, den finden wir im Buch der Offenbarung, wollen wir näher darauf eingehen. Aber so ein kleines Fragezeichen für euch vielleicht. Ja, und hier, Johannes 11, da ist eben diese Auferweckung. Und was ist die Reaktion darauf, auf die Auferweckung des Lazarus? Das Mordkomplott ist fertig. An jedem Tag beratschlagen sie nun, um ihn zu töten. Also es ist wirklich ganz klar jetzt, sie werden ihn umbringen. Und Jesus, was macht er? Er hat Humor. Er heilt auf einmal 10 Aussätzige. Nicht einen, nicht 2, 10 auf einen Schlag. 9 Juden, einen Samariter. Und er schickt sie wohin? Zum hohen Priester Kaiphas, der Jesus ablehnt und umbringen will. Und er soll diese Heilungen jetzt anerkennen. Der muss sie anerkennen. Das ist wirklich Ironie. Jesus macht diese messianischen Wunder und schickt dann eine Botschaft, kurz mal hier zum Hohen Priester, hey Leute, hier, gell, nicht vergessen. Das ist wirklich spannend, was Jesus da tut. Und Jesus geht also wirklich sehr taktisch klug vor und überlegt jeden Schritt, was er tut im Gebet mit dem Vater, der ihm den Weg weist. Er tut nichts ohne den Vater. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig für uns. Jesus war nicht so einer, der hat halt alles gemacht, was er gedacht hat, sondern er hat wirklich in Bezug ganz enge Verbindung mit dem Vater gehabt als Mensch. Da heißt es, genau, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, da lässt Jesus in sein Herz hineingucken, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Also Jesus guckt sich den Papa an, den Vater im Himmel und tut genau das, was er auch tut. Lass uns das auch so machen. Beten, nach dem Willen des Vaters fragen, Jesus anschauen, der uns den Vater zeigt und so handeln, wie Jesus es auch tut. Nicht verbittert, nicht sauer auf den Tisch hauen und gut ist, sondern immer noch werbend. Bis dahin hat Jesus immer weitergeworben. ist weiter werbend geblieben. Jesus verlässt jetzt Bethanien, geht nach Ephraim, dann durch Samaria nach Galiläa und von Galiläa wieder zurück, runter nach Perea, um dann nach Jerusalem zu kommen, wieder hinzukommen. Und dort kam es dann zum Einzug in Jerusalem, auf dem eselsfüllen Rücken am Palmsonntag, was wir ja feiern. Jesus reinigt den Tempel jetzt ein zweites Mal und warnt die Pharisäer und Schriftgelehrten jetzt mit Weherufen. Das ist so das Letzte, was Jesus tut, mit Weherufen über das kommende Gericht. Jesus schreit hinaus, lasst euch retten. Ja? Ihr seid auf dem Holzweg. Schlangenbrut. Ja? Also das ist wirklich schlimm, was Jesus da sagt an dem Punkt. Weil er hat so viel Geduld gehabt, so viel Zeit mit ihnen verbracht. Er hat sich so um sie geworben. Und jetzt weiß er, es kommt das Gericht, das ist die letzte Chance für sie. Und er wird verurteilt, weil er der Sohn Gottes ist. Gott, der Mensch wurde, um uns zu retten. Deshalb wurde Jesus verurteilt. Und für dieses Zeugnis der Wahrheit wurde er gekreuzigt. Er starb so um 30 nach Christus für unsere Schuld, für unsere Sünde und stand am dritten Tag vom Tod auf. All das hat Jesus für uns getan, für uns Heiden, die wir eigentlich gar keine Juden sind. Ja, hat Jesus auch im Blick gehabt, dass wir zum Glauben kommen dürfen und gerettet werden dürfen. Hey, dann mach's doch. Lass dich von Jesus retten. Wenn das noch nicht geschehen ist, tu's. Wende dich ihm zu und bleib nicht auf Distanz. Das ist deine Chance. Jesus' letzte Worte nach seiner Auferstehung, was waren das? Kurz nach seiner Auferstehung, genau. Was waren die letzten Worte? Wir wissen es, sein Missionsbefehl, sage ich nicht nur, weil ich selber Missionar bin, sondern einfach, weil es einfach cool ist. Das ist wirklich das letzte Wort von Jesus an die damaligen Jünger, an uns, die wir ein Zeugnis sein sollen für unsere Umgebung, dass sie auch zum Glauben kommen können. Sehen Sie doch hoffentlich diese Erhabenheit des Sohnes. Da heißt es in 2. Korinther 5, 16, da komme ich langsam zum Schluss, so kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Ein komischer Vers, gell? Aber es bedeutet im Endeffekt, wir haben Jesus als Mensch erlebt, so wie ich es gerade auch erzählt habe. Einer, der wirklich von Vater abhängig war, der mit Gott gerungen hat, auch sein Leben hingegeben hat. Jemand, der wie ein Mensch, ja, könnte man sagen, sich verhalten hat und auch war. Und doch ist er jetzt nicht mehr der Mensch, den wir gekannt haben. Jesus ist auferstanden. Er ist der Sohn Gottes, er ist Gott selbst. Er sitzt mit dem Vater auf dem Thron. Das ist Jesus Christus. Er ist jetzt weit, weit erhaben und erhoben über alles. So ist Christus. Also weit noch höher. Er ist der Mensch, Jesus, aber er ist auch Gott selber in Person. Da heißt es nochmal zur Bestätigung aus Kolosser 2, 3, 4 und 9, Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Also alles, was du dir nur vorstellen kannst, findest du in Jesus. Und das sage ich aber, damit euch niemand durch irgendwelche Überredungskünste und Trugschlüsse verleitet. Denn das hören wir oft. Wir hören oft, Jesus ist nicht Gott, Jesus ist nur ein Mensch gewesen, da war nichts dran an ihm. Er hat halt auch, die Wunder gibt es auch nicht. Es ist alles eigentlich nur, ja, ne? So gibt es viele falsche Lehren in vielen Bereichen der Welt. Schon damals, 400 nach Christus, 300 nach Christus gab es das. Schon heute gibt es immer noch sehr weit verbreitet. Und diese Überredungskünste sollen wir nicht hören. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Und deshalb glauben wir an ihn, deshalb vertrauen wir auch ihm von ganzem Herzen. Lass uns noch beten. Vater, ich danke dir, so spannend zu sehen, wie du deinen Sohn geschickt hast, wie er hier auf der Erde sich verhalten hat, wie er sich bemüht hat um die Juden damals, um uns heute. Herr, wir sind so schwerhörig, wir sind oft so blind. Danke, Herr, dass du dich erbarmst über uns, dass noch Gnadenzeit da ist, dass Menschen zum Glauben an dich finden dürfen. Schenkst, dass wir auch deine Boten sein dürfen, so im Kleinen, so wie du uns gemacht hast. Lass uns einfach ein Segen für unsere Umwelt herum sein, für diese Stadt Sinsheim, für Baden-Württemberg, für Deutschland, für die ganze Welt. Amen.